Natürlich verwenden wir KI jeden Tag inzwischen. Aber wie genau funktioniert denn das? Und wer sich damit beschäftigt, wie LLMs und Transformers und was weiß ich, wie die genau funktionieren, der stellt fest, das ist gar nicht so einfach zu verstehen. Aber es gibt jemand, der nicht nur zum Thema KI forscht, sondern sich auch zur Aufgabe gemacht hat, dieses komplexe Wissen einfach verfügbar zu machen. Und zwar in einer Kaffeepause. In dem YouTube-Kanal AI Coffee Break with Letizia, ja, der erklärt Dr. Letizia Percalabescu, was zum Beispiel Transformers sind oder wie Tokens funktionieren. Grund genug, um sie hier zu uns einzuladen. Herzlich willkommen bei Dig Deep, Letizia Percalabescu. Letizia, wenn man auf YouTube nach KI schaut, dann kann man da einen Kaffee mit dir trinken. Coffee Break heißt. Und der AI Coffee Break, das ist ja ein ganz lockeres Format erstmal, also jemand an der Kaffeemaschine mal abzuholen und miteinander zu nehmen. Wie ist denn diese Idee entstanden, dass du dich einfach da hinsetzt und sagst, ich nehme euch mal ganz kurz mit auf den Kaffee und erzähle euch aber auch wirklich technisch spannende Sachen?
Ja, das ist entstanden als Kontrast zu dem, was ich während Corona an der Uni gemacht habe. An der Uni habe ich Vorlesungen gehalten, die 1,5 Stunden lang sind, und das wollte ich dann im Kontrast stellen zu etwas ganz Kurzem, vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, je nach Thema. Also lange, nicht so lange Videos erstellen, damit man nicht super viel Zeit investieren muss, um jetzt das letzte Forschungspapier zu verstehen. Und das war jetzt meine Idee, einer Menschenmenge, die jetzt nicht meine Studenten sind, sondern vielleicht die ganze Welt, zu erklären, was die letzten Forschungspapiere sind. Und natürlich ist da vorausgesetzt, dass jemand schon weiß, was ein neuronales Netz ist, weil das erkläre ich nicht nochmal. Das gibt's schon 1000-fach auf YouTube. Das kann man sich anschauen, bevor man sich meine Videos anschaut. Ich will dann zum Beispiel Studierenden aus der Informatik erklären, was jetzt das letzte Forschungspapier macht, was es vorher nicht gab, und hoffentlich auch verständlicherweise, weil die meisten Forschungspapiere leider nicht so selbsterklärend geschrieben sind. Man hat oft Stress, um für die nächste Konferenz was einzureichen als Autor, und deshalb poliert man es nicht so schön und verständlich, wie man es könnte. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber die meisten könnten noch ein bisschen Polierung gewinnen, und zum Beispiel lese ich dann zwischen den Zeilen mit meiner Expertise und kann dann etwas erklären, was jetzt so ganz offensichtlich im Paper nicht da ist.
Jetzt würde ich ein bisschen dagegen halten. Ich habe ja Sozialwissenschaftler auch in meinen Kursen, und ich könnte mir vorstellen, dass Hörer ohne IT-Ausbildung jetzt denken würden, also neuronales Netz, wie das geht, weiß ich doch nicht, und dann ist das nichts für mich. Mein Eindruck war, wenn ich bei dir zuhöre, dass man, für mich ist das eher wie so ein Nachschlagewerk, ja, also früher hat man ja ein Stichwort gehört, ist an den Bücherschrank gegangen, hat gesagt, da gucke ich jetzt mal, was das eigentlich ist, und dann steht da ja auch nur so ein kleiner Abschnitt, ja? Und die 10, 15 Minuten, die ich bei dir anhöre, zum Beispiel, was habe ich als letztes gehört gehabt, die Tokenization. Ja, das ist ja ein Stichwort, das hört man, das wird einem irgendwie so in den sozialen Medien oder in der Zeitung vor die Füße geworfen. Und da bei dir kann man tatsächlich einfach mal nachgucken, was ist das? Also ich sage das nur, das ist meine Erfahrung. Wenn du deinen Podcast, deinen YouTube-Channel pitchst, dann glaube ich, ist da ein größerer Markt, als du vielleicht denkst. Denn das ist dann verständlich, auch wenn man das neuronale Netz nicht kennt. Zumindest war das meine.
Ja, das kann sein. Also ich versuche es natürlich so breit wie möglich zu machen, aber tatsächlich kann man nicht extrem breit sein, ohne nochmal und nochmal und nochmal das 1x1 zu erklären. Klar. Und einige Themen, glaube ich, wie Tokenization, die bieten sich an, aber zum Beispiel bei Diffusion Models erkläre ich das so, dass ich das neuronale Netz im Prinzip als eine Box erkläre, und wenn man jetzt wissen möchte, was in der Box ist, dann ist mein Video dafür nicht geeignet, aber natürlich sind dann andere Videos, also ein neuronales Netz ist ein neuronales Netz, egal ob es in einem Diffusion Model ist oder nicht. Genau, und es ist immer eine schwere Balance, also wie tief man geht, und ich habe letztens Feedback zu einem meiner Videos bekommen, wo sich jemand dann noch mehr Erklärung gewünscht hätte. Und ja, also tatsächlich kann man das wie eine Matroschka-Puppe immer weiter und weiter aufmachen. Aber irgendwann muss ich sagen, jetzt ist Schluss, weil das ist ein Hobby für mich. Und ich mache das so, wie ich das vielleicht selber während meines Studiums gebraucht hätte. Und weiter ist es im Prinzip aus Versehen vielleicht, dass ich ein noch breiteres Publikum anspreche.
Du kommunizierst also Wissenschaft und wissenschaftliche Ergebnisse. Ja, wie hat sich denn vielleicht müsst du erstmal erklären, wer bist du denn überhaupt? Was machst du denn überhaupt im realen Leben? Ja, du bist ja nicht nur YouTube-Star jetzt zum Thema KI, sondern du hast ja auch noch eine Professur. Und was genau, und was forschst du? Und wie hat sich denn eigentlich die Art und Weise, wie du da forschst, denn verändert dadurch, dass du jetzt auch öffentlich bist?
Erzähl doch erstmal. Ja, eine Professur habe ich nicht, dagegen habe ich mich entschieden, also fast gehabt, aber ich bin zurzeit Forscherin bei Aleph Alpha Research und davor habe ich meinen Doktor gemacht an der Universität Heidelberg und alles war, also es war damals schon KI, jetzt ist es KI und damals habe ich geforscht an Modellen, die Sprache und Text verstehen und ich habe zum Beispiel herausgefunden, dass die Erklärungen, die solche Modelle geben, man jetzt nicht unbedingt trauen muss und Erklärungen sind jetzt ganz wichtig, weil diese sogenannten Reasoning-Modelle, wie zum Beispiel DeepSeek, R1 und jetzt alle im Prinzip modernen Sprachmodelle, die geben, bevor sie die Antwort ausgeben, geben sie nochmal so eine Art Reasoning-Trace, also ein paar Text, was da vorkommt und im Prinzip ein Nachdenken simulieren sollte. Und ich habe dann gezeigt, dass dieses sogenannte Nachdenken, was da gezeigt wird in Sprache, dem, was das Modell eigentlich in seinem internen Zustand hat, nicht entspricht. Also das kann entsprechen, aber meistens nicht. Also es ist fast wie, würde man einen Menschen fragen, hey, wieso hast du das gemacht? Und das, was der Mensch sagt, ist nicht unbedingt, was der Mensch denkt. Der Mensch sagt, was man von ihm erwartet. Und diese Modelle werden trainiert, das zu sagen, was man erwartet, aber nicht unbedingt, was
was
sie wirklich tun. Genau.
Wenn man einen Mensch fragt, warum er irgendwas gesagt hat oder gemacht hat, dann würde ich unterschreiben, das ist nicht unbedingt immer das, was tatsächlich stattgefunden hat im Kopf, aber vielleicht ist dieser Mismatch oder oft ist der Mismatch ja nicht absichtlich, sondern die Sozialpsychologen würden sagen, da findet eine Rationalisierung hinterher statt. Ja. Kann man sich das bei den Sprachmodellen ähnlich vorstellen, dass sozusagen, wenn der Prozess mal durch ist, man ja die Wahrscheinlichkeiten dann kennt, also nicht wir, aber das Modell, und sozusagen rückwärts rationalisiert wird und deswegen die beiden Dinge nicht miteinander übereinstimmen? Oder was ist deine Vermutung für den Mechanismus bei dem Mismatch?
Ja. Also es ist ziemlich ähnlich zu dem, was bei Menschen passiert, weil also dieses Post-Rationalisieren auch bei Menschen hat auch was damit zu tun. Also ich überlege mir nicht nur, was habe ich denn getan, sondern was will jetzt die Person von mir hören, die mich das gefragt hat und was ist jetzt sozial akzeptabel überhaupt zu sagen, weil vielleicht hatte ich einen ganz dunklen Grund, den ich jetzt nicht unbedingt möchte. Das ist nicht sozial akzeptabel. Und Modelle, die werden die ganze Zeit, also bevor das Reinforcement Learning Training, bevor das letzte Stadium des Trainings eines Modells anfängt, werden sie darauf trainiert, diesen Rationalisierungsprozess zu imitieren auf Rationalisierungsprozesse, die Menschen irgendwo aufgeschrieben haben. Also dass dieser Stil, dass vor einer Antwort nochmal ein Gedankenprozess in Anführungsstrichlein passiert, das wird einfach von menschlichen Daten imitiert. Und wenn ich jetzt einfach nur als Modell imitiere, was sich Menschen überlegt haben mit deren Postrationalisierung und mit deren Art über die Welt zu denken, aber auch über die Welt etwas nicht zu erzählen, was für die Menschen selbstverständlich ist, dann als Modell habe ich jetzt keine Chance, als irgendwie das einfach zu simulieren und das einfach so stilmäßig zu tun. Und es wird nirgends im Training gesagt, das muss jetzt wirklich, wirklich stimmen. Und dann hat das Modell das gelernt, also einfach nur durch Imitation. Und dann fängt Reinforcement Learning an, also das letzte Stadium des Trainings. Und da werden diese Ketten von Gedanken vor der Antwort nochmal genutzt, um hoffentlich auf eine bessere Antwort zu kommen. Und dann wird wirklich nur die Richtigkeit der Antwort geprüft. Also wenn wenn irgendetwas in diesem Gedankenprozess die Antwort verbessert, dann wird das positiv reinforced und also das Modell wird belohnt. Und dieses Irgendetwas kann wirklich irgendetwas sein. Also niemand prüft da, ob, oh ja, das stimmt wirklich, was das Modell gedacht hat oder so. Nee, also wenn ein Emoji irgendwie zufälligerweise ein Emoji hilft für die Verbesserung der Antwort in einer Matheaufgabe, dann wird dieses Emoji belohnt. Und genau, also dann hat man wirklich gesehen, dass wenn man den Prozess gar nicht überprüft, diese Gedanken auch gar nicht mehr in menschlich verständlicher Sprache unbedingt sind, sondern da kommen komische Ketten an Zeichen. Und ja, also es nirgends im Prozess wird da wirklich geprüft, stimmt die Semantik der Sprache überein mit dem, was das Modell tatsächlich in den Algorithmus berechnet hat und gedacht hat sozusagen. Also gibt's auch keinen Grund, damit es auch entsteht, und es entsteht dann nicht. Also dass ich das dann gemessen habe, dass es dem nicht übereinstimmt, ist nicht überraschend.
Jetzt sind wir schon mitten in einer Folge eigentlich von dir. Ja, du erklärst gerade nämlich, wie eigentlich die LLMs trainiert werden. Wir haben jetzt schon den ersten Teil mal kurz weggelassen, aber dass eben verschiedene Stufen da sind und so weiter. Und für mich war das jetzt tatsächlich eine neue Erkenntnis, dass wir natürlich an dieser Stelle einen gefährlichen Mechanismus haben, weil es kein Ground Truth gibt. Also ich kann eben nicht über das gesamte Wissen dieser Welt sagen, das ist jetzt wahr und das ist nicht wahr. Schon allein, weil der Begriff wahr ein schwieriger Begriff ist und nicht funktioniert und schon gar nicht skaliert vor allem. Ja, wir können es ja sehen, dass wir Mechanismen in einer Wikipedia zum Beispiel haben, die auch schon wieder komplex sind oder schwierig sind auch teilweise, weil man eben genau nicht festlegen kann, wer hat denn das Mandat, Wahrheit zu definieren. Ja, du erklärst solche Themen jetzt ganz wunderbar aus deiner Passion heraus, nehme ich mal an, also weil du tief in den Themen drin bist und es erklären möchtest. Was hast du denn gemacht, bevor du diesen YouTube-Kanal hattest? Also bist du jemand, der auch mit dem Thema Wissenschaft und Forschung und so weiter schon früher auch rausgegangen ist und den Menschen das erklärt hat? Es gibt ja ganz verschiedene Modelle, ja, was zu tun
ist. Ja, ich weiß nicht, weil ich glaube, ich habe das auf ganz kleiner Skala gemacht. Aber damit kann man ziemlich gut Menschen trennen, die dann vermutlich irgendwann mehr Wissenschaftskommunikation machen und weniger. Mhm. Weil während meines Studiums und auch schon während meiner Schulzeit habe ich anderen Kommilitonen oder Kolleginnen in der Schule und Kollegen erklärt, hey, so geht das. Und ich habe da dieses ganze Erklären geübt. Ich habe Nachhilfeunterricht während meiner Schulzeit. Also im Prinzip habe ich Geld dafür verdient gemacht. Und also auf ganz kleiner Skala. Und da hat man vielleicht 2, 3 Menschen, vielleicht die ganze Schulklasse, die einem zuhört. Aber dann habe ich das nicht sozusagen auf noch größerer Ebene gemacht. Ich habe während meines Studiums Tutorien gehalten. Und dann während meines PhDs habe ich eine Stelle bekommen, die im Prinzip sehr viel zu tun hatte mit einem Job eines Professors. Also im Prinzip habe ich die ganze Vorlesung von null aufgebaut, sogar definiert, was ich lehren möchte. Also Thema definiert, den ganzen Bogen gemacht, was man alles über Semester erzählt, dann die Vorlesung gehalten und so weiter. Und dann kam die Zeit von Corona, wo ich dachte, okay, jetzt kann man nicht mehr wirklich an die Uni gehen. Also entweder mache ich jetzt Streaming oder Videos, und für Streaming hat das Internet nicht ausgehalten damals. Und ich habe mich für Videos entschieden. Und dann bei diesen Videos, als ich mich angeguckt habe, habe ich gesagt, okay, ja, das könnte für ein breiteres Publikum auch was sein, aber vielleicht in einer kürzeren Fassung, in einer vielleicht etwas unseriöseren Art, obwohl ich auch jetzt nicht denke, dass es komplett unseriös und albern ist, was ich da auf YouTube mache, aber auf jeden Fall nicht so formell, wie man das an der Uni macht, weil ich wollte ein bisschen eine lockere Atmosphäre schaffen, weil ich habe oft den Eindruck, dass man an der Uni zu ernst ist. Also Wissenschaft macht Spaß, man macht es, weil es Spaß macht, und ich erkläre es, weil es mir Spaß macht, die Wissenschaft zu betreiben, und dann auch Spaß macht, diesen Spaß zu erklären.
Aber es muss sehr seriös wirken. Es muss absolut in Sätzen, die lange sind und komplex sind, geformuliert werden, in Latex formatiert werden und so weiter. Sehr schön.
Ich muss so lachen, weil darüber habe ich noch nie nachgedacht, dass meine Nachhilfetätigkeiten während der Schulzeit möglicherweise der Prädiktor waren, warum ich den Job habe, den ich habe. Aber das mal dahingestellt, wie wenn du sagst, du hast hier Curriculum entworfen und musst ja auch bei jeder Folge eine Entscheidung treffen, was du rausgreifst, was würdest du denn sagen für jemand, der eben nicht Informatik studiert? Was sind denn so die Kernstichworte, die eigentlich jeder doch drauf haben sollte, die in so ein Curriculum vielleicht auch von Sozialwissenschaftlern hineingehören in der Zukunft?
Mhm. Auf jeden Fall so Begriffe wie Sprachmodell und Gen AI, also Generative AI, so ein bisschen verstehen, was das ist und was das machen kann, das ist wichtig. Aber dann kann es auch ein bisschen in Details gehen, weil wenn zum Beispiel besprochen wird in deutschen Medien, dass Elon Musk für sein Sprachmodell XAI ist die Firma, Grok ist das Sprachmodell, dass Elon Musk für Grok den sogenannten System Prompt ändern kann und damit sehr stark beeinflussen kann, was das Sprachmodell dann ausgibt. Und weil so viele Menschen weltweit die Ausgaben von Grok lesen, dann vielleicht auch politische Meinung beeinflussen können, dann muss man auch wissen und verstehen können, was ein System Prompt ist. Und zum Glück ist das jetzt in der Sprachmodellwelt nicht mehr so technisch, weil bevor es die Sprachmodelle auf dem Niveau gab, bevor ChatGPT und GPT-3 rauskamen, gab es Sprachmodelle, die waren nur nicht so gut. Und weil sie nicht so gut waren, musste man die ganze Zeit noch programmieren und anpassen und trainieren, damit das Modell irgendetwas macht, was wir möchten. Und jetzt braucht man einfach nur mehr Textspezifikationen für das Sprachmodell eingeben und dann also einfach in Text sagen, was man machen möchte, nicht in Programmen und nicht in Code und nicht mit Training und nicht mit Grafikkarten, und dann reicht's auch und dann hat man etwas spezifiziert. Und so ein System Prompt ist einfach nur mehr Text, was man am Anfang eingibt, bevor man die eigentliche Frage eingibt. Genau, und solche Begriffe sind dann wichtig, weil sie auch wirklich politische Wirkungen und Diskussionen haben können.
Das ist ja ein ganz spannender Punkt. Ich glaube, das ist vielen Menschen gar nicht klar. Also wir sehen ja praktisch nur dann das Endprodukt. Also da ist eine Maske, ich gebe was ein und so weiter. Aber was du gerade beschreibst, heißt ja, dass auch die Entwickler selber, die jetzt diese großen Sprachmodelle bauen, selber mit Prompts dieses Modell steuern. Also den Prompt, also dem Modell, wie wir auch als Nutzer dann später dem Modell sagen, was es zu tun hat und was es und wie es agieren darf. Das heißt aber, genau, dass auch für die Entwickler selber das, was im Inneren passiert, auch eine Blackbox geworden ist. Und sie eigentlich eher symptomatisch von außen drauf schauen. Also versteht noch jemand, was da innen drin passiert?
Nicht so ganz. Also ganz eine Blackbox ist es nicht. Also ich mag den Begriff Blackbox nicht so gerne, weil ich glaube, Menschen sind Blackboxen. Also absolut. Jetzt unsere Gehirne sind komplette Blackboxen. Mäuse sind Blackboxen. Und Biologen haben es viel schwieriger als wir Informatiker. Weil für mich ist eine KI, also solange man den Code hat und das alles einsehen kann, was jetzt vielleicht für OpenAI-Modelle nicht der Fall ist, aber für viele Open-Source-Modelle, da kann ich wirklich in diese Box gucken. Also es ist eine sehr transparente Box. Es ist eine transparente, aber sehr unverständliche Box, und die ist unverständlich aus dem Grund, weil sie in einer mathematischen Sprache sozusagen geschrieben ist. Also das sind sehr, sehr viele Zahlen, und ich meine mit sehr, sehr vielen Milliarden von Zahlen, so vielleicht ab und zu noch mehr als Milliarden, aber das sind Milliarden von Zahlen, die irgendwie in einem mathematischen Ausdruck interagieren. Und dieser mathematische Ausdruck ist der simpelste, den man sich vorstellen kann. Das ist im Prinzip lineare Algebra, die man entweder in Osteuropa in der Schule schon macht oder in Deutschland vielleicht im Studium. Aber das ist einfach nur Multiplikation und Addition von diesen Zahlen. Aber es sind Milliarden von Additionen und Multiplikationen, und die sind einfach, also ich als Mensch schaue mir diese Multiplikationen an, also, und kann nicht wissen, was das Endergebnis ist, bevor ich das Endergebnis irgendwie berechne. Und diese Berechnung des Endergebnisses, das ist, was im Modell passiert. Also das ist das Problem, dass ich zwar weiß, was drinnen steckt, aber das ist so kompliziert und so viel und so hochdimensional, dass ich, um das Ergebnis zu erfahren, einfach das Modell laufen lassen möchte, weil das Modell laufen lassen ist einfach nur die Multiplikation und Addition ausführen. Genau, das ist ein Problem. Ich weiß nicht, was zu einer Eingabe als Ausgabe kommt, außer ich lasse das laufen. Und das ist ein Grund, also einfach ein sogenannter Forward Pass. Ein Forward Pass ist diese Berechnung des mathematischen Ausdrucks. Das ist kompliziert, aber noch kompliziert ist, dass die Zahlen, die da rauskommen und die man multiplizieren muss, die sind durch das Training geformt. Und das Training heißt, ich schaue mir einfach all die Daten, die die Menschheit irgendwie aufgeschrieben hat, und ich versuche sie zu reproduzieren. Und irgendwann habe ich die Zahlen, die multipliziert und mir das nächste Wort richtig gut vorhersagen von der Menschheit. Aber das ist, also was die Zahlen sind, ist sehr davon abhängig, was ich als Trainingsdaten, also was ich als Text, in welcher Reihenfolge und so weiter gesehen habe. Und niemand kein Mensch auf dieser Welt weiß, was im ganzen Internet steckt. Und man stellt sich ja vor, das sind irgendwann ein paar Bücher und ich lese auch Wikipedia, also ganz easy, kann man machen. Aber nein, also eine Wikipedia-Seite ist wirklich ein kleiner Bruchteil von extrem, also von Billions. Was ist Billions auf Deutsch?
Milliarden.
Ja. Milliarden von Wörtern. Und wie diese sich beeinflussen, das kann man einfach nicht vorhersagen. Und ich als Mensch weiß nicht, das war im Trainingssatz oder dieser Skill oder dieses Wissen war da oder war da nicht. Und deshalb ist es sehr schwer nachzuvollziehen.
Ich laufe gerade durch die Welt und versuche allen zu sagen, wir müssen im Training oder im Posttraining die ganzen Daten, die in den Sozialwissenschaften erhoben wurden über die Jahre, die von denen ich annehme, sie konnten bisher nicht im Training verwendet werden aus Datenschutzgründen und Nicht-Erreichbarkeit, dass sie helfen könnten, die Gesellschaft besser abzubilden. Also das, was ist oder was wurde gedacht oder ähnliches. Wenn ich dir jetzt zuhöre, würde ich mir entgegensetzen und sagen, das ist aber nur ein klitzekleiner Punkt und ähnlich wie ein Wikipedia-Eintrag. Und das stimmt natürlich in der Weise, wie sie derzeit lernen. Aber kannst du dir vorstellen, dass eine andere Art von Lernen mit besser oder anders kuratierten Daten generell ähnlich gut funktionieren könnte? Also vielleicht braucht man gar nicht das ganze Internet, um hinterher so ein gutes Sprachmodell zu bekommen. Siehst du da in der Cutting-Edge-Literatur Bewegungen, dass man die Architektur ganz anders bauen könnte?
Ach, also es gibt ein paar Bewegungen, aber die sind sehr selten die sind nicht erfolgreich, weil wenn sie erfolgreich gewesen wäre, hätte man das schon gesehen. Also aber noch zum Bruchteil zu kommen, also ich habe über das Pre-Training, also über das Vortraining trainiert, erzählt, wo man wirklich, also wenn man ein bisschen mehr Daten dazu gibt oder nicht, das spürt man fast nicht, aber wo man sehr viel von den Daten, die du beschreibst, gewinnen kann, ist in diesem Post-Training, im Reinforcement Learning Prozess, wo man, also das Modell hat schon viel Wissen, aber dann kann man es noch steuern, indem man sagt, hier, das ist nochmal extra Wissen und dieses extra Wissen kommt ganz am Ende und was am Ende kommt, das merkt sich das Modell auch viel besser als das, was am Anfang kam und diese Nachtrainingsdaten, die sind auch viel kleiner, also als jetzt Milliarden von Wörtern, die man aus dem ganzen Internet bekommt und da würde sich das Modell auch wirklich merken, also das ist auf jeden Fall nicht hoffnungslos. Aber was mein Punkt war vorher, ist, dass ich einfach nicht wissen kann, was im Pre-Training passiert ist, weil ich mir das einfach nicht alles durchlesen kann. Und dieser Pre-Training, der hat ja immer Einfluss auch auf das, was dann im Post-Training passiert. Genau. Also, aber dass man im Post-Training nochmal dazu Daten kippt, das ist im Prinzip, was wir jetzt die ganze Zeit machen. Wir versuchen, also wir haben ein Modell, das hat ein bestimmtes Verhalten und man kann diese transparente Box dann auch ein bisschen interpretieren. Also ich habe selber viel Arbeit zur Interpretabilität gemacht, um mir anzuschauen, also jetzt dieser Überlapp zwischen Erklärung und was das Modell wirklich denkt und all diese Sachen. Also man kann mühselig was verstehen, aber was man machen kann, ist, okay, das Modell benimmt sich irgendwie, lass es uns ein bisschen erziehen durch diese extra Daten. Also das ist auf jeden Fall nicht hoffnungslos. Und jetzt zu der Frage, ob neue Entwicklungen entstehen. Es kommen, sagen wir mal, alle 6 Monate Paper, die sagen, oh ja, ein neues Paradigma und man versucht es so und so weiter. Aber alle Paradigmen, die ich jetzt sehe, die sind, also zumindest alle Deep Learning Paradigmen, die sind im Prinzip sehr gleich, weil die Architekturen eigentlich ziemlich äquivalent sind in der Representational Power, also in dem, wie viel sie abbilden können. Es ist oft nur eine Frage von, wie schnell sie zu dem zu der Antwort kommen. Also wie schnell sie durch ein ganzes Training dann so gut werden, wie sie möchten. Weil bevor es diese Transformer gab, die Sprachmodelle jetzt ausmachen, gab es die sogenannten LSTMs. Und der Unterschied zwischen Transformer und LSTMs ist eigentlich, also Leute sagen, Attention is all you need oder sowas, aber nein, es ist nicht Attention und so weiter, weil LSTMs hatten auch Attention. Was der Unterschied ist, ist, dass LSTMs sich Wort nach Wort, nach Wort, nach Wort alles durchgelesen haben, und Wort nach Wort nach Wort zu lesen ist langsamer als alle Wörter gleichzeitig. Und Transformer schauen sich im Training nicht danach, aber im Training alle Wörter gleichzeitig. Und man hat vorher mit LSTMs mühselig auf Wikipedia trainiert und oh, 3 Monate später habe ich endlich Wikipedia durchgelesen, und Transformer, ah ja, in einer Woche habe ich schon Wikipedia durchgelesen, was lese ich jetzt? Und dann hat man mehr und mehr und mehr, also im Prinzip das ganze Internet irgendwann gelesen, und deshalb hat man so viel Wissen wie das ganze Internet uns sagt, aber es ist sehr, also all diese Paradigmen sind, okay, vielleicht eine schnellere und effizientere Architektur, mit der man schneller lesen kann, aber unser Prinzip ist gleich geworden, nämlich so, was wir sehen im Training, was wir alles lesen können im Training, das können wir dann auch. Und es gibt ja das Problem von Generalisierung, das Modell kann das nicht, was es nicht trainiert wurde, aber man kann es ja umgehen, indem man einfach, also ja, wenn ich auf alles trainiere, auf alles Mögliche, dann muss ich auch nicht mehr generalisieren, weil ich niemals mit etwas sehe dann während des Tests, was ich nicht trainiert habe. Natürlich ist das utopisch, weil man kann nie alles, also sich auf alles vorbereiten, weil wenn man sich auf alles vorbereitet hätte, dann wäre das Leben nicht messy und auch nicht überraschend natürlich. Ja, und man spricht von symbolischer AI und so weiter, aber ich sehe das einfach nicht, wie das jetzt besser wird, weil man hat es versucht davor. Vor Deep Learning hat man es versucht mit Regeln und Theorien und so weiter, hat man alles nicht geschafft, und man versucht jetzt einfach nur Menschen zu imitieren, und wenn man menschliche Daten hat zu Imitationen, funktioniert das sehr gut.
Gerade noch eine Nachfrage. Ich habe neulich mal wieder gelesen, das poppt immer mal wieder auf, wenn man einem Sprachmodell nach der Antwort sagt, jetzt gebe ich dir 10 Euro, mach's besser, oder irgendeine Art von Incentive formuliert, dann seien die Antworten besser. Ja? Ich habe Hypothesen darüber, warum Leute den Eindruck haben, das ist so, aber ich würde gern von dir hören, wie du die Forschung dazu, so es welche gibt, wahrgenommen hast und beurteilt.
Ja, also das Problem fängt davon damit an, dass wir auf menschlichen Daten trainieren, und es ist alles sehr, also wenn ein Mensch schreibt, oh, das weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, ich bin ja auch nur ein Mensch, der wenig studiert hat, und ich mache auch die ganze Zeit Fehler, und dann ist der Text, also die Antwort oder also im Training versteht das Modell, oh, also in einem bestimmten Kontext ist die richtige Antwort vielleicht sogar unwahrscheinlich, weil ein ungebildeter Mensch jetzt vielleicht die Antwort zu diesem Problem gar nicht hat. Und wenn man dann dem Modell klar macht, hey, wir sind hier gar nicht in dem Kontext der Imitation des Menschenverhaltens, wo Menschen sagen, dass sie das nicht können. Wir sind hier im Expertenmodus. Experten können alles. Menschen mögen Geld. Also wenn mehr Geld angeboten ist, dann strengt man sich auch mehr an, und dann kommt man in diesem Kontext des Könnens, und deshalb hat das Modell, okay, ja, ich bin jetzt da, und deshalb benehme ich mich jetzt eher wie so eine Person, und ich versuche dann Sachen, also zum Beispiel sagt man dem Modell, du bist ein berühmter Mathematiker, oh, Mathematiker, dann überlege ich mir alle Paper, die ich gelesen habe, und sonst also denkt ist so eine Sache, aber sonst denkt es nicht unbedingt an die Paper, weil es hat mathematische Paper gelesen, aber es hat auch zum Beispiel Twitter gelesen. Und auf Twitter sind extrem wenige mathematische Beweise, und das nächste Wort auf Twitter ist wahrscheinlich nicht die richtige Antwort von einem mathematischen Beweis. Aber wenn man das Modell jetzt in den Raum bringt von, oh ja, mathematische Beweise und Paper, dann ist es wahrscheinlicher. Und genauso mit Geld. Also streng dich jetzt mehr an, weil sich Menschen normalerweise mehr anstrengen, und in einem Kontext mit mehr Anstrengung kommt auch eher die richtige Antwort. Also und das ist oft das Problem, also wieso man Prompting braucht, weil man hat alles auf der Welt gelesen, aber die Welt hat sehr unterschiedliche Kontexte und mit dem Prompt versucht man, den Kontext so zu platzieren, dass wir in dem Kontext sind, der hoffentlich die richtige Antwort gibt.
Jetzt sind wir wieder in einer weiteren Folge eigentlich gelandet, ja. Also sehr schön, du nimmst dieses Thema raus. Was hast du denn für Erfahrungen gemacht in den letzten 3 Jahren? Es sind, glaube ich, gute 3 Jahre, wo du diesen Kanal hast, dein Coffee Break. Was für Feedback bekommst du? Hast du auch die ganz typischen Erfahrungen gemacht hier von Begeisterung bis hin zu Shitstorms und so weiter? Also was ist da passiert in den letzten Jahren?
Ich hatte zum Glück keine Shitstorms und auch keine Cancel Culture und so weiter, weil ich oft sehr vorsichtig bin und einige Themen, wo ich weiß, die sind extrem kontrovers und so weiter, die spreche ich gar nicht an, obwohl das für YouTube natürlich schädlich ist, weil wenn man ein heißes Thema jetzt bespricht und gerade wenn ein Shitstorm kommt, kommen mehr Leute und schauen sich das an als sonst. Und natürlich, also wenn man jetzt einfach nur seine Viewership-Zahl maximieren möchte, sollte man das machen. Ich habe mich entschieden, das nicht zu machen. Ich halte mich fern von ganz kontroversen Themen, wo ich weiß, dass dann mein Leben viel komplizierter wird plötzlich als sonst. Genau, und also meine Erfahrung war sehr positiv, weil ich habe ein Publikum, was jetzt nicht das breiteste Publikum auf der Welt ist. Das heißt, ich sehe auch nicht die ganze Distribution der ganzen Menschheit. Aber trotzdem doch. Also einige Teile der Distribution sind entweder viel zu freundlich, also mit Heiratsanträgen und so weiter, und andere, okay. Und andere Teile sind eher viel zu unfreundlich, weil da gibt's so echt kränkende Kommentare, mit denen man dann leben muss. Also ich glaube, das kommt einfach zur Sache. Und das Schöne daran ist, dass man, also wenn ich jetzt auf einer KI-Konferenz bin, werde ich erkannt, Leute wollen Selfies mit mir machen und es gibt dann einfach viel mehr zu tun auf einer KI-Konferenz, weil mich so viel mehr Leute ansprechen, als ich dann Zeit hätte, sie zurück anzusprechen. Und es ist deshalb ein schönes Gefühl. Und das beste Gefühl, was ich finde, ist, dass man dann einfach auf dem Radar ist von Menschen. Zum Beispiel Frauke hat mich, ich bin Frauke aufgefallen. Und dann kommt man auch dazu, mehr seine Meinung auszusprechen und vielleicht diese ganze Mission, wo ich ein Teil davon bin, dem breiteren Publikum zu erklären, was man selber kann. Weil wenn man nicht gefragt wird, etwas zu erklären, dann kommt es auch nicht an. Und ich glaube, also ich habe sehr viele Kollegen, die extrem viel wissen und extrem viel erklären könnten, wenn sie vielleicht selber die Initiative ergreifen würden, das zu machen, oder gefragt wären, das zu machen. Sind sie aber nicht. Und so ein Kanal bringt dann einfach diese Möglichkeiten, die davor vielleicht weniger oder gar nicht da waren.
Jetzt spielst du eine wichtige Rolle, weil du ja komplexe Themen tatsächlich versuchst, in die Breite zu bringen, also verständlich zu machen. Und wir erleben ja an vielen Stellen, dass die Erwartungshaltung und das Erwartungshaltungsmanagement, wie man so schön sagt, also was ist denn das wirklich, was kann ich da erwarten, was kann ich nicht erwarten, wo sind die Grenzen, das ist ja eine ganz schwierige Sache. Wir erleben ja zum Beispiel auch dieses Thema Hype, also das heißt, ein Thema wird total überbewertet. Ein Hype-Thema könnte zum Beispiel sein, steht denn die generelle künstliche Intelligenz, die Superintelligenz, also die AGI, steht denn die direkt vor der Haustür? Ja, und es ist ja sehr wichtig, dann Stimmen zu haben, die das, was ist, also was in der Wissenschaft oder auch in dem wirtschaftlichen Kontext tatsächlich passiert ist, sie jetzt verständlich machen. Diese Rolle machst du ja aber erstmal aus der privaten Motivation heraus. Ja. Was hat denn dieser Teil deines Lebens, der auch wahrscheinlich relativ viel Zeit schon in Anspruch nimmt, welche Bedeutung hat der für dich? Kannst du dir vorstellen, dass diese Rolle auch deine Hauptrolle wird? Oder ist das ein ergänzendes Thema?
Ja, also für die Zukunft kann ich jetzt schwer sprechen, weil dass ich jetzt zum Beispiel das Vollzeit machen würde, weil mir macht es extrem viel Spaß, diese Sachen auch selber zu programmieren und selber zu erleben, weil davon kommt auch meine Expertise. Also wenn ich diese Sachen nicht selber programmieren würde und aufmachen würde, dann würde ich die meisten Sachen auch nicht wissen und ich wüsste dann nicht, okay, wem soll ich jetzt glauben? Person Nummer 1, die darüber schreibt, oder Person Nummer 2? Und um etwas wirklich zu verstehen, muss man nicht nur es irgendwo lesen und erklären, sondern man muss mit der Sache selber interagieren. Und Ich finde, ich bin ein Researcher als in erster Linie und ich habe noch diesen Side-Effekt von, ich mache auch noch Kommunikation, aber die Kommunikation, die ernährt sich aus meiner Researcher-Karriere, glaube ich. Und ja, deshalb, also weiß ich nicht, also es ist natürlich nicht auszuschließen, dass vielleicht irgendwann, also doch, dass ich eine andere Entscheidung treffe, aber zurzeit nicht. Und ich glaube, also es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr, sehr viel Responsibility, also sehr viel Verantwortung, was kommt, wenn 300 Leute in einem Raum mir zuhören und dann sagen, okay, das ist jetzt entweder falsch oder das finde ich jetzt nicht so toll oder also irgendwie eine Reaktion darauf haben. Also auch, die können auch viel zu positiv reagieren und vielleicht viel zu viel glauben von dem, was ich sage. Und also diese Verantwortung, die kommt einfach, wenn man eine große Zuhörerschaft hat und wenn man einfach nur in seiner Familie Wirkung hat, ist es weniger, glaube ich, Verantwortung und damit muss man irgendwie Leben versuchen und damit klarkommen.
Da denke ich oft gar nicht drüber nach, wie viel Verantwortung man eigentlich hat, wenn man was erklärt und wie man erklärt. Also gerade an der Uni, glaube ich, wäre das sicherlich gut für uns alle, das immer mal wieder zu überlegen. Du erklärst ja in der Form einer Kaffeebohne. Also wer deinen Kanal nicht kennt, hat das noch nicht gesehen, aber ist das ein Signal, dass du im Privaten künstlerisch tätig bist und zeichnest? Oder wie bist du auf die Kaffeebohne? Also ich verstehe die Idee, am Kaffeekocher mal ein bisschen reden, aber dass das tatsächlich so cartoonhaft umzusetzen, ist ja nochmal ein nächster Schritt.
Ja, also ich habe nicht sehr viel Zeit für Kunst. Ich habe während meiner Schulzeit sehr oft und viel geschrieben, aber jetzt auch nicht extrem künstlerisch, sondern eher auf der Kritikseite der Literatur. Aber ja, also nein, das war jetzt einfach nur, ich habe mich nicht getraut, mein Gesicht zu zeigen. Ich wollte nicht mit dem Gesicht auf meinem Kanal da auftreten, deshalb brauchte ich einen anderen Charakter, der für mich da einspringt und ein bisschen diese Connection macht, also dass es eine Verbindung gibt zwischen mir und oder einer Persona von mir und dem Zuschauer. Ich habe mich einfach nicht getraut, das wird auch, wenn man meine ersten Videos sich anhört, auch an der Stimme, weil man sieht mich nicht, aber an der Stimme merkt man das Selbstvertrauen, was mir damals gefehlt hat. Und genau, deshalb habe ich diese Kaffeebohne gezeichnet und das war sehr früh, also es war noch vor GenAI, weil jetzt könnte GenAI diese Kaffeebohne so viel schöner und besser aufmalen, als ich sie aufgemalt habe, aber ich werde sie nicht ändern, weil die ist jetzt Teil der Brand und ich habe sie einfach an einem Nachmittag aufgemalt und dann ein paar Positionen von ihr, also das, wo man Keyframes in einer sehr Low Frame Rate Animation hat, gezeichnet und dann war es das auch, genau, ich wollte einfach nur etwas. Und dieses Etwas war etwas, was ich glaube, mich repräsentiert. Also ich trinke gerne Kaffee und ich rede gerne, wenn ich einen Kaffee trinke mit Leuten und in diesen Gesprächen erkläre ich auch oft etwas. Und so ist die Kaffeebohne entstanden.
Jetzt haben wir alle neugierig gemacht, also auf YouTube gehen und dann einfach nach AI Coffee Break with Letizia gucken oder auch AI Coffee Break reicht schon. Und da seht ihr, was wir hier meinen mit der Kaffeebohne. Jetzt habe ich doch noch eine inhaltliche Frage, weil wenn du schon mal da bist, jetzt ist ja das Thema Superintelligenz und die ganze Menschheit und so weiter wird bedroht werden, weil da emergent die Systeme irgendwelche Dinge lernen. Wie siehst du das dann persönlich? Also können wir denn mit dem, was wir heute an Modellen haben, egal wie viel Nachdenken sie simulieren und imitieren, können wir denn heute mit diesen Modellen noch diesen großen Schritt weiterkommen? Oder fehlt da noch was ganz Relevantes?
Was sehr wichtig ist und was fehlt, ist das sogenannte Continual Learning. Also im Moment trainiert man das Modell 3 Monate lang mit diesem Pre-Training und dann Reinforcement Learning, Post-Training und so weiter. Und dann kommt das Ding raus und dann wird es nicht nochmal, also nicht weiter trainiert. Wenn ich jetzt mit ChatGPT interagiere, dann ist es eine fixe Menge an solchen Zahlen und die ändern sich nicht. Das heißt, die Antwort bleibt auch immer, also mehr oder weniger gleich. Und Ja, genau. Also wenn bis Continual Learning nicht gelöst wird, also dass die KI dann weiterlernt und weiterlernt und weiterlernt und von der Interaktion irgendwie was lernt, habe ich überhaupt keine Angst. Also die Ansätze sind für Continual Learning sind jetzt noch extrem am Anfang. Ich sehe jetzt nichts, was mir Angst machen würde. Und ja, aber ich glaube, also bis wir das erreichen, was dann wirklich was selbstständig ist, haben wir noch so viel Möglichkeit zu sagen, ah nein, also das funktioniert jetzt nicht gut genug, wieso würde ich jetzt einem System diese Macht geben? Man sieht das jetzt mit Copilot, was bei GitHub angeboten wird, um zu programmieren. Jetzt kann man sagen, okay, ich bin jetzt zu faul und will das nicht selber programmieren. Ich frage Copilot, er implementiert das jetzt schnell für mich. Aber das hat Bugs. Es hat, oder nicht Bugs, sondern es deckt etwas nicht ab, was ich vielleicht abgedeckt hätte, weil ich den Kontext weiß, wozu diese Software dann gebraucht wird. Und das baut dann so viele Fehler ein, dass ich das nur einmal mache und nur einmal versuche, hey, ChatGPT, mach was für mich. Weil dann sehe ich, oh mein Gott, das ist dann ein sehr großer File an Code, den ich dann nicht mehr verstehe. Es ist absolut unmaintainable, ich kann das nicht mehr ändern und es macht nur Blödsinn. Das lösche ich dann auch und dann mache ich das selber. Also jetzt kann man vielleicht mit Copilot das machen, was 50 Programmierer gemacht hatten, statt nur eine Letizia, aber die bringen auch die Bugs von 150 Programmierern. und das ist dann ein Problem. Also man wird nicht in der Welt Sachen laufen lassen, die absolut noch Fehler machen. Und deshalb, also ich zumindest bin in meiner Forschung daran interessiert, diese Fehlerrate zu minimieren. Oder wenn man nicht die Fehlerrate minimieren kann, dann zumindest das System davon wissen lassen, dass, oh, jetzt kann das System gar nicht die richtige Antwort liefern. Also lass mal stoppen und lass mal einen Menschen zur Hilfe holen, der jetzt das macht, weil das Problem mit heutiger KI ist nicht, dass sie falsch liegt, sondern dass sie falsch liegt und niemand weiß, dass es falsch liegt, weil es nirgends gemeldet wird, hey, da bin ich mir unsicher, das geht so nicht oder hey, ich bräuchte hier Hilfe oder mehr Kontext. Und genau, also ich arbeite daran, das irgendwie menschlicher verifizierbar zu machen und diese Meldungen auszuspucken, hey, nee, lieber nicht, ich als KI kann das jetzt nicht. Ich mach das jetzt nicht. Ich lieber nicht, als etwas kaputt zu machen.
Also das ist auch ein langer Weg vor uns. Ja.
Ja. Und das heißt aber auch, wir können der nächsten Generation durchaus noch empfehlen, Informatik zu studieren.
Auf jeden Fall, weil wieso nicht? Also diese ganzen Systeme, wenn man sie noch ändern möchte, außer jetzt, ja, man kann ein bisschen mit mehr Deckspezifikation auch mehr aus dem Modell gewinnen, aber um das nächste Modell zu gewinnen und um noch mehr Daten zu trainieren und die Öwen-Fraukes-Daten, soziologische Daten dann noch einzubauen, dafür muss man programmieren. Und auch wenn man mit Copilot programmiert, muss man auch wissen, okay, was steht da überhaupt und was wurde da gemacht und was wurde da nicht gemacht, weil wenn man mit Copilot arbeitet, ist man, als wäre man ein Senior Engineer, der mit einem Junior Engineer arbeitet. Als Senior Engineer muss man in der Lage sein, die Fehler vom Junior Engineer zu kapieren. Und wenn ich Fehler sage, dann meine ich nicht unbedingt, dass die KI jetzt dumm ist und etwas nicht versteht und aus Versehen Bugs einbaut, was auch der Fall ist. Aber das Problem ist einfach nur, dass auch wenn man jetzt mit einem Junior Developer oder mit Copilot zusammenarbeitet, ich als Senior werde nie in der Lage sein, die ganze Spezifikation zu machen. Weil wenn ich die ganze Spezifikation machen würde, würde ich den Code selber schreiben, weil der Code ist ja die Spezifikation in ganz großem Detail. Also ich werde einige Sachen auslassen und einige Sachen, die ich auslasse, interpretiert der Mensch oder die KI anders und es nimmt dann andere Wege. Und die Wege, die eingenommen werden, muss ich in der Lage sein zu verstehen und dann zu korrigieren, falls sie falsch eingenommen wurden. Also dieses Verständnis, also einfach in der Lage sein, Code zu verstehen. Das ist sehr, sehr wichtig, weil man muss als Manager auch ein bisschen in der Lage sein zu sehen, okay, das ist falsch oder das ist richtig.
Ganz wunderbar. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der in diesem ganzen AI-Hype heute übersehen wird, weil wir immer davon ausgehen, da kommt jetzt alles, wird alles wegautomatisiert und wir brauchen das alles nicht mehr. Wichtig ist vor allem, dass wir anfangen, uns mit den Themen auseinanderzusetzen und tiefer zu beschäftigen. Und dafür ist der YouTube-Kanal von dir eine großartige Möglichkeit. Also den Coffee Break, ich mache nochmal Werbung mit Tizia. Also beschäftigt euch da draußen mit den Themen, versucht zu verstehen, was können die Systeme, was können sie nicht. Das ist wie ein ganz, ganz tolles, großes Schweizer Taschenmesser mit ganz, ganz vielen Möglichkeiten. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich mit einem Schweizer Taschenmesser ein Haus bauen kann oder alles wunderbar machen kann. Ich brauche immer noch Architekten, ich brauche immer noch Spezialisten, die verstehen, wie man sie anwendet, die ganzen Werkzeuge. Freut mich sehr, dass du heute bei uns gewesen bist und da hast mindestens einen Abonnenten heute schon mehr geworden.
Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir auch von mir.
Digital ever grasped it with